Klosterflüstern. Willkommen zum Podcast aus dem Kloster Drübeck. Mein Name ist Stefan Wohlfahrt und ich versuche auch mit dieser Folge meine Hörer anzuregen und neugierig zu machen auf das, was für mich christliche Spiritualität heilsam und sinnstiftend macht. Heute Selbsterkenntnis. Wahrnehmen, was ist. Sehen, wo ich stehe. Spüren, wie ich wirke. Vor einiger Zeit in einem Seminar, eine Frau, die sich ständig schlecht behandelt fühlte. Immer benahmen sich die anderen schlecht, grenzten sie aus. Selbst ein freundliches auf sie zugehen konnte sie nur als Affront gegen sich umdeuten. Oder der Mann, der alles dominieren und sich in penetranter Weise in Szene setzen musste, so dass andere sich zurückzogen. Etwas mehr Selbsterkenntnis könnte da nicht schaden, dachte ich. Zugleich spüre ich dann, Vorsicht, du bewegst dich auf dünnem Eis. Wie ist es um deine eigene Selbstwahrnehmung bestellt? Das Leben und besonders auch meine Frau und Kinder haben mir da schon oft für manches, teilweise auch Schmerzliches, die Augen geöffnet auf meinem Weg. Da gibt es immer noch einiges zu entdecken, was meine Beziehungsfähigkeit, gelinde gesagt, beeinträchtigt. Manches merke ich inzwischen auch schon, doch oft erst, wenn es rausgerutscht ist. Ich habe mal wieder jemanden nicht ausreden lassen, weil es mich so drängte, meinen Senf dazuzugeben. Ich habe ein Gespräch dominiert, zu viel von mir erzählt und dem anderen zu wenig Raum gegeben. Ich habe bei der Kritik sofort dagegen gehalten, statt erstmal innezuhalten. Immer wieder stoßen wir auf Menschen und denken uns, Mensch, merken die denn nicht, wie sie wirken? Merke ich immer, wie ich wirke? Deshalb ist es ein spannendes Thema. Selbsterkenntnis. Wahrnehmen, was ist, sehen, wo ich stehe, spüren, wie ich wirke. Und es ist auch ein zutiefst spirituelles Thema. Der Anfang des spirituellen Lebens ist die Selbsterkenntnis. Für Jesus war das ein großes Thema. Wer erinnert sich, da gab es doch diese Vergleiche. Was siehst du den Splitter im Auge des anderen, aber nimmst nicht wahr den Balken oder das Brett vor dem eigenen Kopf? Und wie wir über andere urteilen und richten, auch darum ging es Jesus. Er sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn wie ihr richtet, so werdet ihr gerichtet werden, und mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch zugemessen werden. Zu denen, die eine Frau wegen Ehebruch steinigen wollten, sagt Jesus, wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf die Frau. Immer geht es Jesus darum, dass wir innehalten, in uns gehen, um dann zu handeln. Manche Menschen schaffen es ziemlich lange, unreflektiert durch die Welt zu laufen, auch wenn das ständig Beziehungsunfälle produziert und der eigenen Beliebtheit sicherlich auch nicht zuträglich ist. Ja, aber woher kommt die Fähigkeit zur Selbsterkenntnis? Eine gute Erziehung mit guten Vorbildern ist da sicher nicht unerheblich und hilfreich. Viel lehrt uns auch die Lebenserfahrung, auch die schmerzhaften Dinge. Das heißt, wenn ich bereit bin, aus schmerzlichen Erfahrungen und Fehlern zu lernen. Oder wenn ich mir von anderen helfen lasse, die mich begleiten und korrigieren, wenn ich mir etwas sagen lasse. Für Teresa von Avila ist die Selbsterkenntnis eine wesentliche Voraussetzung, um Gott zu erfahren und um mit dem Himmel in Berührung zu kommen. Sie sagt, es ist absurd zu glauben, wir könnten den Himmel betreten, ohne zuerst unsere Seelen zu betreten. Und dann gibt sie gleich noch einen Hinweis, wo man sich auf die Spur kommen kann. Muss man denn Flügel haben, um auf die Suche nach sich selbst zu gehen? Man braucht sich nur in die Einsamkeit zu begeben. Einsamkeit und Stille sind wesentliche Orte der Selbsterkenntnis. Wir kommen noch darauf. Cyprian, der frühchristliche Heilige aus dem 2. Jahrhundert, sagt: Wer zu Gott flüchtet und nicht bei sich selbst war, ist ein Fliehender und kein Weiser. Der Weg zu Gott führt also immer über die Selbsterkenntnis. Christlicher Glaube verkümmert ohne Erdung in einer gesunden Demut, einer Selbstwahrnehmung. Ja, und Demut ist letztendlich nichts anderes als eine realistische Selbstverortung. Demut, lateinisch humilitas, kommt von humus, Erde. Wer gut geerdet ist, spürt sich besser, auch in dem, was er tut und wie er wirkt. Da ist Bodenhaftung. Einen schönen Gedanken fand ich bei Martin Schleske. Wahre Selbsterkenntnis kann nur aus einer Wahrheit kommen, die uns Widerstand leistet. Tut sie das nicht? Was ist sie wert? Ich denke, das ist das Geheimnis der Bibel. Sie schenkt uns Selbsterkenntnis, weil sie uns Widerstand leistet. Ja, also die Bibel als ein Buch, das uns nicht nach dem Mund redet, sondern auch mal gegen den Strich bürstet. Ein Spruch aus dem Thomas-Evangelium sagt: Wenn ihr euch selbst erkennt, wird Gott euch erkennen. Wir leben ja in Zeiten, wo der Kampf um die Wahrheit erbitterter denn je tobt. Wer hat Recht? Wer hat die Deutungshoheit? So viele dieser behaupteten Wahrheiten strotzen von Lüge, weil dahinter nur Anmaßung, viel manipulatives Ego und Eigennutz stehen. Wahrheit hat von der Bibel her und für Jesus immer etwas mit Selbsterkenntnis zu tun und mit Beziehungsfähigkeit. Abstrakte Wahrheiten und Formeln, was richtig und falsch ist, kennt die Bibel nicht. Was die Bibel zum Thema Wahrheit sagt, ist ein eigenes interessantes Thema. Jesus konnte in scheinbar maßloser Anmaßung von sich sagen: Ich bin der Weg, der in die Wahrheit und das Leben führt. Er konnte das sagen, weil er ein ganz und gar geerdeter Mensch war. Lernt von mir, sagt er, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Er hat die ersten 30 Jahre seines Lebens ohne Aufhebens, zurückgezogen, bodenständig, als Handwerker gelebt. Und dann hat er sich von Johannes, dem Täufer, taufen lassen und ist für 40 Tage in die Wüste gegangen. Und diese Grenzerfahrung hat ihn sich seiner selbst bewusst gemacht, auch der eigenen Versuchbarkeit. Daher gab es da auch die drei Versuchungen mit dem Angebot, ja, man könnte sagen, zum Überflieger, zum Alleskönner zu werden. Er hat ihm widerstanden und blieb geerdet und damit dem Himmel verbunden. Die Wüste war bereits im Ersten Testament Ort der Läuterung und Erkenntnis für das wandernde Gottesvolk. Und sie ist zum Symbol für die Notwendigkeit von Stille und Rückzug geworden. Nachdem die ersten Christen nach vielen Verfolgungswellen im 4. Jahrhundert auf einmal, ja, sowas wie zur Leitkultur und Herrschaftsklasse gehörten, gingen die wahren Frommen wieder in die Wüste. Sie wollten einen klaren Blick und Erdung bewahren in all dem Rausch um das plötzliche Ansehen und die Geltung, die die Kirche bekam. Selbsterkenntnis war für sie der Durchgang zu Gott, war ein zentrales Ziel, erreicht durch ein einfaches Leben, ständiges Gebet, einfache Arbeit und die Abkehr von weltlichen Bindungen, um Gott näher zu kommen. Es ging ihnen darum, die eigene Wüste der Achtlosigkeit zu überwinden. In der Einsamkeit und Stille kommt es unweigerlich zur Konfrontation mit sich selbst. Wüste ist in der Spiritualität eine Chiffre, ein Symbol für Zeiten der Einkehr und Stille. Und viele Menschen haben erkannt, die Seele braucht Wüstenzeiten, um Klarheit zu gewinnen, um Raum zu schaffen, um Lasten abzulegen, um sich selbst auf den Grund zu gehen. Ich selbst gehe schon seit über 15 Jahren für 10 Tage im Jahr mit dem Herzensgebet in die Stille und versuche, sonst alltäglich für mich einen Raum für Stille und Gebet zu reservieren. Und gerade diese mehrtägigen Stillezeiten, dort bin ich mir selbst ausgesetzt wie sonst nirgends. Und ich nehme Dinge an mir wahr, die ich im Alltag nicht bemerke. Ich nehme wahr, wie viel Härte, ja auch Aggression, auch gegen mich selbst, ungute Muster und Dunkelheit in mir sind. Das zu erkennen, mir einzugestehen, ist der erste Schritt der Heilung und des Wachstums. Indem ich meine Schatten zulasse, ins Licht Gottes stelle, sie wahrnehme und zugebe, kann ich sie, ja, Gott überlassen. Und es heißt ja so schön in einem Lied aus Thésée: Christus, dein Licht verklärt unsere Schatten. Die frühen Mönche sind skeptisch, wenn einer meint, ohne wirkliche Selbsterkenntnis Gott finden zu können. Sie glauben, dass wir dann bei den eigenen Projektionen hängen bleiben und nie den wirklichen Gott erkennen können. Sie warnen vor der Gefahr, dass man die eigene Wirklichkeit überspringt und letztlich ins Leere springt. Die eigene Realität ist der Boden, von dem aus wir zu Gott gelangen und das Leben in Fülle kosten. Selbsterkenntnis ist eine wesentliche Tür, nicht nur zu gelingenden Beziehungen, sondern auch zu Gott. Gebet und Stille, da waren wir schon, sind ein fruchtbarer Weg der Selbsterkenntnis. Im Hebräischen kommt übrigens das Wort für Gebet von dem Verb richten, entscheiden und bedeutet im eigentlichen Wortsinn, ja, über sich zu richten, zu urteilen, zu entscheiden. Und der Begriff kennzeichnet ein inneres Streben, einen klaren Blick über sich zu erhalten. In der Stille kann sich etwas klären. Der Brunnen der Seele kommt zur Ruhe, ich sehe mich in seinem Spiegel. Ich komme mir mehr und mehr auf den Grund, ich komme meinen Mustern und Prägungen auf die Spur und gehe nicht länger auf den Leim. Ich kann beziehungsfähiger werden, weil ich nicht mehr in die ewig gleichen Reaktionsmuster stolper. Ich werde ein Sehender für das, was ich würge bin und tue. Auch wenn ich in Demut weiß, dass zuletzt nur Gott mein Herz kennt und wandeln kann. Doch Gott ist größer als unser Herz, heißt es im 1. Johannesbrief. In seinem Erbarmen bin ich mit all meiner Gebrochenheit und Anfälligkeit geborgen und kann wachsen, immer dem Licht zu, unter seinem Licht. Zuletzt noch ein schöner Satz des Kontemplationslehrers John Maine. Es ist paradox, dass wir uns selbst zum ersten Mal erkennen, weil wir uns in Gott verlieren. Sagt doch Jesus im Evangelium, wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Also, die tiefste Erkenntnis unserer selbst geschieht, wenn wir uns zu Gott hin loslassen, uns unter sein erhellendes Licht stellen. Dann öffnet sich der Blick auf unser wahres Selbst und auf unsere Bestimmung.